Treten Sie bitte beiseite.
Benny Polish, der hatte einen Popstar-Charakter für uns.
Achtung.
Und er war ein freundlicher Mensch.
Wir springen.
Also ich bin sehr alltagstauglich.
Jetzt.
Ach, das war immer besonders und toll, mit René zu arbeiten, weil man dauernd im Gespräch war.
Man will ja jetzt keine Vorlesung stattfinden lassen.
Er wollte nie DarstellerInnen haben, die sich verbiegen, die sich verkrümmen, um ihm oder anderen zu gefallen.
Ich habe Gott sei Dank dann nicht so einen Ehrgeiz.
Er hat das Schreiben gebraucht wie das Atmen.
Ich glaube, die Wirkung von unserem Theater besteht darin, dass wir das tatsächlich ernst meinen, was wir da oben sagen.
Es fehlt euch was. Es reicht euch nicht.
Es gab mal jemanden. Und daran muss man sich immer erinnern. Von denen, die ganz schön und ganz zärtlich irgendein Zeichen waren. Aus einer ganz anderen Bilderwelt.
Der Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
Ja, es gab mal jemanden, es könnte auch René Polish gemeint sein, hier in diesem kleinen Auszug, den wir gehört haben, aus dem letzten Stück, das der Autor und Regisseur an der Berliner Volksbühne inszeniert hat. Fabian Hinrichs haben wir da gehört. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Fassungslosigkeit und Schock die Stimmung am besten trifft, die alle erlebten, als am 26. Februar die Nachricht vom plötzlichen Tod René Polish die Runde machte. Plötzlich verstorben, hieß es jetzt also mit 61 Jahren, der Mann, der das deutsche Theater so geprägt hat mit seinem postdramatischen Theater, der das wirklich revolutioniert hat, muss man sagen, mit Stücken, die gerne als Diskurstheater bezeichnet werden, mit Schauspielern, die quasi zu so seiner Band gehörten. Und ich fand es gar nicht übertrieben, als Caroline Emke, die Publizistin, am nächsten Morgen twitterte: Auch am Morgen danach ist es, als ob der Stadt Berlin mit dem Tod von René Polish das Herz herausgerissen würde. Eine ästhetische Ära geht zu Ende und ein wunderbarer Mensch ist gegangen. Ich fand, das entsprach so ganz genau meiner Stimmung nach dieser Nachricht.
Ich glaube, meine Stimmung war in dem Moment ein bisschen sachlicher, weil ich gerade Redaktionsdienst hatte und diese Meldung geschrieben habe und man in so einen völligen Schockflow kommt. Ne? Also wenn man da sitzt und denkt, oh Gott, es ist 21 Uhr, 22 Uhr, das gibt's ja gar nicht. Ich wünschte, diese Nachricht wäre nicht wahr und dann ist die ganze Redaktion plötzlich am Start. Und am nächsten Tag kommen die ganzen Nachrufe und man denkt, wow, da ist wirklich was ganz Großes gegangen. Ne? Also,
naja, und Fabian Hinrichs, der Schauspieler, mit dem er ja viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet hat, der schrieb, ich glaube, viele konnten erstmal gar nicht reagieren, konnten gar nichts sagen, weil es manchmal so ist, dass was so unvorbereitet kommt, einem auch ein bisschen die Sprache verschlägt. Fabian Hinrichs hat dann Liebesbriefe geschrieben an René Polish, die in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht wurden. Fabian Hinrichs, der Schauspieler, der auch die letzte Premiere, ja, nichts ist okay, an der Volksbühne gespielt hat. Und in einem der Texte schreibt er, warum nicht Nachrufe erst in einem Monat, zwei Monaten, einem Jahr schreiben, wenn die Gefühle gerinnen konnten zu Gefühlsgedanken. Und ich glaube, einige der engsten SchauspielerInnen um René Polish, die haben sich bis jetzt gar nicht geäußert, weil sie wahrscheinlich einfach sich nicht in der Lage sehen dazu. Und auch wir mussten, glaube ich, erstmal das sacken lassen und haben dann gedacht, wir müssen irgendeine Extra-Folge machen zum Tod von René Polish, weil das so ein wichtiger Theatermann ist, möchte ich am liebsten sagen, dass wir dem in irgendeiner Form eine Art Denkmal setzen wollen mit einem Erinnerungspodcast. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns Verstärkung geholt. Und das ist Enne Quiñones.
Enne Quiñones ist Dramaturgin und Kuratorin für Theater und Performance, derzeit stellvertretende Intendantin am HAU Hebbel am Ufer hier in Berlin. Du kennst ihn ja von seinen Berliner Anfängen am Podewil, wo du das Festival Reich und Berühmt mitgegründet hast. Und dann warst du mit ihm auch am Prater, dieser Spielstätte der Volksbühne.
Ja, wir haben uns 99 bei Heidi Ho kennengelernt. Das war so, dass wir noch eine Position frei hatten für das Reich und Berühmt Festival. Und dann habe ich René angerufen. Er war gleich am Telefon. Es gab ja damals nur Festnetz noch zu der Zeit, also eher weniger Handys. Und er war also zu Hause, hat da gearbeitet und hatte Zeit. Und so fing alles an.
Aber du hast ihn angerufen, weil du ihn ja schon kanntest. Woher kanntet ihr euch?
Nö, wir kannten uns nicht. Ich hatte mal beim Rowohlt Verlag Splatter Boulevard bestellt und dachte, naja,
ist Splatter Boulevard war ein Stück von ihm?
Von ihm, ah, okay. Ein Stück. Ist gut geschrieben, aber irgendwie so richtig gepackt hat es mich dann auch nicht. Aber ich dachte, weil wir auch viele andere Gießener Künstlerinnen hatten, bei Reich und Berühmt, dass auf jeden Fall jemand, der bestimmt interessant ist und den wir mal kennenlernen wollen. Und da dann haben wir ihn angerufen.
Vielleicht müssen wir das Gießen kurz erklären.
Genau, der Studiengang für angewandte Theaterwissenschaften und Rene Polisch war im ersten Jahrgang und hat den absolviert bis 89, hat ganz viel da in der Studiobühne inszeniert und dann...
Also ein Studiengang, aus dem so Gruppen wie Gigi Pop, Gobs Quart, Henrique Iglesias und so weiter entstanden sind.
Das war eine besondere Zeit damals. Angie Wirth und Hans-Dietz Lehmann waren ja da sozusagen die Macher dieses Studiengangs und die haben René oder eher sie, wie auch immer man das jetzt sehen will, bis in die letzten Jahre begleitet. Also sind jetzt ja leider schon vor ihm auch gestorben, aber die waren einfach total wichtig.
Das heißt Heidi Ho, das ist ja ein ganz berühmtes Stück Serie auch von ihm, eine mehrteilige, in der es jetzt mal grob gesagt um Gentrifizierung geht und um das entfremdete, ausgesourcete Subjekt. Also ein sehr zeitgemäßes Stück damals auch, Ende der 90er. Das war ein Stück Auftrag für Reich und Berühmt.
Na, wir haben viele neue Produktionen eingeladen und hatten ein bisschen Geld. Das war sozusagen nicht viel, aber er hat mal gesagt, das waren irgendwie 8000 Euro und die haben das dann durch vier geteilt oder irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das eine Einladung, was Neues zu machen und das war auch ziemlich dran in dieser Zeit. Es musste einfach gemacht werden und für mich war es mehr Punk als Theater. Das war im Clubraum im Podewil, wirklich so ein kleiner, voller Raum. Wo ein Café drin war normalerweise und was wir aber für das Festival dann immer so ein bisschen anders gestaltet haben. Und da haben die sich da reingepflanzt und René am Ton und die drei Frauen auf der Bühne und ein Regieassistent. Und dann war das dieser Abend Heidi Ho, der alle da vom Stuhl gerissen hat. Und irgendwie war das dann fast auch schon wie so ein Schlachtruf oder so eine Parole Heidi Ho. Das war nicht nur für die, die da irgendwie dachten, wozu können wir jetzt noch Theater machen oder was wollen wir da mit dem Theater erzählen, sondern eigentlich auch für viele, die sonst nicht ins Theater gingen, die da waren. Und das war irgendwie so eine Art Erweckung.
Und daraus ist später sogar ein Hörspiel entstanden im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Wir können mal ganz kurz einen Ausschnitt hören.
Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr. Sie arbeitet nicht mehr zu Hause. Sie ist hier auch nicht zu Hause. Sie arbeitet irgendwo anders.
So, wo denn?
Prekäre Wohnverhältnisse. Sie führt ein Partisanenleben.
E-Commerce.
Prekäre Partisanenverhältnisse.
Ja, das macht sie.
Ja, gut, macht das.
Ah!
Sie kann überall arbeiten. Sie ist von der Telearbeit-Guerilla.
Sie hat dieses Notebook und kann sich überall einstecken.
Steckt dich überall ein.
Dann arbeitet sie überall und ist nirgendwo zu Hause.
Ja, das ist sie.
Ah!
Sie versucht, sich irgendwie durchzuschlagen, aber sie will sich nicht allzu tief in Verhältnisse hineinbegeben, die sie ablehnt.
Oder einzustöpseln oder sowas, die sie ablehnt.
Stöpsel dich nicht allzu tief in Verhältnisse ein, die du ablehnst.
Ja gut, dann nicht!
Stöpsel dich nicht allzu tief in das Netz, das du ablehnst.
Aber das ist schwer zu organisieren.
Und dieses Leben ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden.
Scheiß Leben sind mit Aufwand verbunden!
Das Hörspiel Heidi Ho, wie würdest du denn die Arbeitsweise oder das, was René Polisch ausmacht. Ich erinnere mich, dass Fabian Hinrichs gesagt hat, René Polisch wird auch denen fehlen, die ihn gar nicht kannten. Wie würdest du beschreiben, was ist das Typische und das Besondere an der Arbeit von René Polisch?
Naja, das Besondere ist schon, dass er das geschafft hat, den Alltag in seinen Stücken zu thematisieren. Er hat immer von Theorietauglichkeit des Alltags gesprochen, also dass man eben nicht Alltagsrepräsentation betreibt, sondern den Alltag und wie wir leben wollen und dass die Geschichten, die wir uns erzählen, die passen nicht mehr und trotzdem wollen wir irgendwie immer noch da weiter dran schrauben, aber es geht nicht mehr und diese Verzweiflung, die dann auch damit einhergeht und dafür einen Ausdruck zu finden, also dieses Subjekt, was es nicht mehr gibt, dieses Künstlersubjekt aus dem 19. Jahrhundert oder diese andere doch sehr homogene Subjektivität, die ist einfach durch Fragmente ersetzt worden und wie kann man das heute erzählen und was braucht man da für eine Form dazu? Und für die Schauspielerin war es natürlich das Besondere auch, dass da jemand war, der sich auch mit ihnen darüber ausgetauscht hat, was wollen wir hier erzählen und wie machen wir das? Und da gab es dann eben auch sehr unterschiedliche Momente und Arbeitsweisen und es wurde manchmal am Anfang vor allem auch als Trash-Theater missverstanden. Also, dass man dann irgendwie dachte, ach, was ist das denn jetzt hier? Und um das jetzt wieder so zu neutralisieren, wurde das erstmal so missverstanden. Aber es hat sich dann auch eine ganze Community, sag ich mal, darum gebildet, die sich da wiedergefunden hat in den Texten.
Und hat ganz vor allen Dingen junge Leute angesprochen. Und wenn du über Erzählform sprichst, war ja auch, glaube ich, oder ist was Typisches für die Arbeiten, dass er sich immer wieder bezieht auf popkulturelle Phänomene. Also sehr viele Serien, Filme spielen eine ganz große Rolle, Popsongs. Und vielleicht das für mich Bemerkenswerteste an den René Polle-Stücken sind die unglaublich abgefahrenen Titel, die er verwendet hat. Und vielleicht tragen wir ein paar zusammen, so von den besten. Also ich habe mal versucht, die zu finden, wo ich sage, ah, da ist der Bezug zu etwas. Und das ist zum Beispiel, es gibt so mehrere Titel, die Gewehre der Frau Katrin Angerer, Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen oder Herr Pontila und sein Riesending in Mitte. Merken wir alle, hat Bezug zu Brecht-Titeln. Dann gibt es Mein Gott, Herr Pfarrer, was dann eher an eine Serie erinnert. Oder Ein Chor irrt sich gewaltig, ich schau dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Oder von einem der Auszug, weil er sich die Miete nicht mehr leisten kann. Hast du einen Titel, der dir unvergesslich geblieben ist, Elena?
Nein, du hast mir die Pfanne ruiniert. Du Spiegelei des Terrors ist für mich, glaube ich, schon so eine Art All-Time-Highlight, weil es irgendwie so dieses Hingeschlonzte zugleich mit diesen Anspielungen an irgendwie Formeln, die man schon kennt, die aber anders gefüllt werden, verbindet. Und weil es einfach mega lustig ist. Was ist dein Lieblingstitel, Anne?
Es gibt einige, aber was ich sehr schön finde, ist Magie der Verzweiflung. Und das war die Prater-Saga Teil 5 oder Pablo in der Plus-Filiale.
Worum geht's in dem Stück? Ist ja auch ein frühes aus dem Prater, ne?
Naja, da geht's um Grenzen und Körper, wie die Grenzen überwinden. Da war er gerade in Brasilien gewesen, auch teilweise in der Favela dort unterwegs und hat da mit einer Community gearbeitet und hat dann auch diese Erfahrungen verwoben mit Erfahrungen hier. Und da ging es eben auch darum, den Alltag so ins Visier zu nehmen und den zu einem theoriefreundlichen Alltag umzubauen, beziehungsweise ihn zu betrachten aus dieser Perspektive. Und das war ja damals auch dann immer wieder so ein Punkt, Theorie zu nehmen und als Sehhilfe zu benutzen. Mhm. Also später dann auch mit Donna Haraway, das war bei Pablo in der Plus-Filiale noch nicht der Fall.
Das ist die feministische Denkerin, die total wichtig für ihn war.
Die war total wichtig, weil es da auch um Perspektivwechsel geht, wer spricht und wer, die anderen brauchen niemanden, der für sie spricht und so weiter. Die Sache ist aber auch die, dass es natürlich die Schwierigkeit gibt. Die Normalität will immer das Wieso gucken. Und dann geht es darum, sich diese Sehhilfe, diese Theorie vor die Augen zu ziehen, damit man das ein bisschen anders betrachten kann und damit man irgendwie auch seinen eigenen Alltag eben theoriefreundlich bearbeiten kann und dann eben auch sich besser orientieren kann in seiner eigenen Wirklichkeit.
Was heißt das denn konkret, wenn man den eigenen Alltag theoriefreundlich gestaltet? Also ich denke jetzt an dieses eine Beispiel, das René Polisch in der Zeit, als er Heidi Ho geschrieben hat, zu Hause saß, also sozusagen wie wir jetzt Homeoffice hatte, das war damals noch nicht so ein Begriff, und zwischen seinen Zetteln saß und erzählt hat, dass er Alltag und Arbeit nicht mehr gut trennen konnte und sich outgesourced gefühlt hat, also auch dieses Entfremdungsgefühl, dass der Alltag eben irgendwie verschwimmt und grenzenlos wird, ausfällt. Das private und das öffentliche Ich sozusagen. Und das passt ja total gut zusammen mit diesen Fragen von Outsourcing, von irgendwie großen Umwälzungen in der Arbeitskultur, wo Menschen nur noch Nummern waren, wo man Firmen abgestoßen hat, um den großen Reibach zu machen. Also meinst du das damit oder was genau war dieser Vorgang, den eigenen Alltag theoriefreundlich zu machen? Das klingt ja eigentlich eher nicht, als hätte man die Brille der Theorie, sondern als würde man irgendwie anders leben.
Naja, also erstmal ging es schon darum, das, was man erlebt, sich irgendwie erzählen zu können. Und zwar auf andere Weise als das, was die Geschichten, die wir so aus Hollywood oder sonst woher kriegen, uns weismachen wollen, wie es denn läuft. Und insofern war zum Beispiel so eine Idee, die er dann formuliert hat, lieber an Geld zu koppeln und Arbeit an Zufall oder Erfolg an Zufall. Also einfach andere Denkmechanismen und auch diese ökonomischen Mechanismen, die eben hinter all diesem stecken, was wir Kapitalismus nennen, die irgendwie immer wieder so ins Visier zu nehmen. Also auch zu sagen, wie ist das da mit der Liebe? Was erzählt das uns noch? Und vielleicht werden nicht alle geliebt, sondern das ist irgendwie eine viel komplexere und schwierige Fragestellung. Und da war das immer wieder erhellend. Und wenn man dann eben aus so einem Polish-Abend rausgegangen ist, dann konnte man sich besser orientieren in seinem eigenen Alltag. Also insofern war das so eine Art Hilfsmittel oder Handwerkszeug.
Ja, und wir haben schon gesagt, er hat ein neues Publikum gewonnen fürs Theater, wahrscheinlich auch ein jüngeres. Einer, der von ihm sehr, sehr geprägt ist, ist der Regisseur und Bühnenbildner Ersan Montag. Der hat im Programm vom Deutschlandfunk Kultur gesagt, ihm ist eine Vaterfigur gestorben, seine Jugend sei zu Ende. Wir können mal hören, wie er das genau formuliert hat.
Ich weiß ja noch, als ich die ersten Arbeiten damals noch im Prater der Volksbühne und später auf der Volksbühne von ihm gesehen habe, kam ich von einem Theater oder einer Theatererfahrung, die ganz anders war. Also das Narrative, das Psychologische, der dunkle Raum und das Verborgene und die Frontalerzählung. Und plötzlich war ich da an einem Ort, den ich so noch gar nicht wusste, dass so ein Ort existieren kann, wo die Leute auf der Bühne ganz anders miteinander gesprochen haben, mit ganz anderen Texten, mit einer ganz anderen Sprache und vor allem mit dem Publikum in einen Dialog getreten sind, was so dieser Frontalerzählung aufgebrochen hat. Und plötzlich entstand da ein Gemeinschaftsraum, den ich so mit dem Theaterraum noch nie verbunden hatte. Und das war für mich sozusagen auch so das Prägende, wo ich dachte, ach, das ist auch Theater oder das kann Theater sein. Und seitdem hat sich, also nicht nur bei mir, meine gesamte Generation ist davon René Polesch geprägt, die Sichtweise auf den Zuschauersaal, auf die Bühne, auf das Gemeinschaftliche so radikal verändert worden, dass unsere ganze Arbeit davon geprägt ist.
War ihm das eigentlich bewusst, dass er so prägend ist?
Also ich denke schon. Also es war ja auch dann im Prater so, dass die Leute haben uns die Bude eingerannt. Manchmal war es dann auch ein bisschen schwieriger, aber es gab eigentlich immer eine sehr gute Atmosphäre und es war irgendwie auch sichtbar, dass es ein anderes Publikum war und dass das Leute waren, die sich so wie wir damit beschäftigt haben, wie die Stadt sich umbaut, was gerade so passiert in Berlin, wie das Künstlersubjekt neoliberale Strukturen verinnerlicht hat, die eigene Kontrolle. Und das war dann schon wie so ein Befreiungsschlag auch auf eine Weise, dass die Leute das Gefühl hatten, wow, da spricht mal jemand über uns tatsächlich auf der Bühne, also die Schauspielerin, und muss sich jetzt nicht hier an irgendwas abarbeiten und wir verschwenden hier unsere Zeit. Also es war wirklich einfach so ein toller gemeinschaftlicher Raum, wie Ersan schon sagt.
Und auch im Prater aktiv war ja Christoph Schlingensief, oder zumindest kann ich mich erinnern an so einen Kiosk. Was war das, diese Wahlaktion?
Das war davor. Also das war davor. Vor unserer Zeit. Und der hat ja dann auch ein Zirkuszelt hinten im Pratergarten aufgebaut mit dem Zirkus Sperling. Das war auch ein ganz tolles Projekt. Aber das war vor 2001. Fing das an im Prater mit, bis 2007 waren wir dann da.
Habt ihr da alleine gewirkt oder war René Polesch sozusagen der Master?
René Polesch war der Chefe, ja. Und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. Das war ziemlich super. Und Bert war natürlich auch da, Bert Neumann.
Ja, der das Image der Volksbühne ganz maßgeblich geprägt hat und für dich natürlich Familienende, weil Bert Neumann dein Bruder war.
Ja.
Und der Bühne- und Kostümbildner, der stilbildende Bühne- und Kostümbildner der Volksbühne, genau, der das Räuberrad erfunden hat.
Der leider auch schon zu früh verstorben ist, wie auch schon Christoph Schlingensief.
Ja, das war aber damals eben, wie gesagt, so eine ganz tolle Atmosphäre und eine tolle Zeit zusammen, weil es irgendwie sich da so gefunden hat. Also, dass da so verschiedene Künstlerinnen gemeinschaftlich an etwas arbeiten und dass das irgendwie auch ziemlich wenig mit irgendwelchen äußeren Zwängen zu tun hatte, sondern man tatsächlich sich da zusammenfinden konnte. Und die erste Bühne war dann die Wohnbühne, die Bert da reingebaut hat. Und das war auch für Polesch dann schon idealer Arbeitszusammenhang.
Und die Wohnbühne, kannst du das noch ein bisschen besser beschreiben?
Erstmal war es ja so, der Eingang zum Prater war von der Seite, nicht von der Kastanienallee, sondern an der Seite. Da ging man erstmal, kam man eigentlich nicht ins Theater, sondern in den Club. Der Bastard war damals dieser Club, der dann nach den Aufführungen oft dort stattfand sozusagen. Und dann gab es eben diesen Saal im Prater. Die Wohnbühne war so ein U, wo verschiedene Wohnsituationen, Zimmer, Küche, Bad, alles, Schlafzimmer, alles war da. Und die wurde dann eben unterschiedlich angesprochen, mal als Hotel, in Insourcing das Zuhause oder eben statt als Beute war das eben dann dieses Wohnen, was da eine Rolle spielte in diesem Bühnenraum. Und es wurde immer unterschiedlich eben dann auch benutzt und angesprochen. Und dann haben wir auch verschiedene andere Künstlerinnen, Force Entertainment habe ich dann irgendwie vom Podewil mitgebracht oder auch Gobsquad. Und das war immer ganz interessant, weil die mussten sich ja dann auch mit diesem Raum auseinandersetzen. Das war auch, glaube ich, ein bisschen die Idee von Bert, da nochmal so was auch Gemeinschaftliches, nämlich diesen Raum erstmal so zu installieren. Insofern waren es auch sehr viele unterschiedliche Stimmen. Später kam dann noch George Cameron dazu, Jacques Palminger hat da inszeniert. Also wir haben dann auch so geguckt, Quereinsteigerinnen aus dem Musikbusiness zu holen, weil die dann eben nicht so diesen Theaterbegriff damit brachten, was uns nicht so interessiert hat. Und ja, so waren es so sehr viele verschiedene künstlerische Stimmen auch.
Und es ist ja auch immer die Rede davon, dass, das hat der Ersan auch angesprochen, dass die Perspektive sich verändert, dass die Leute plötzlich saßen auf Bürodrehstühlen und man war eben nicht einfach so ein distanzierter Beobachter, sondern dieses Stichwort Verbinden taucht ja immer auf in allen Nachrufgesprächen. Man war irgendwie auch verbunden mit dem, man war eben nicht losgelöst. Das ist das, was ich immer höre von Leuten, die damals da waren. Ich erinnere mich an Ein Chor irrt sich gewaltig mit Sophie Reuss, wo dann Chor ist halt auch so ein Stichwort für die Arbeit von René Polisch, ne, wo aber lustigerweise war der Chor immer das Individuum, während das Individuum eigentlich irgendwie nicht greifbar war. Und dann rannte immer so ein Chor hinter so einem Individuum her und war immer eine Person und konnte unglaublich nervig sein. Also das war auch eine völlig neue Deutung von einem Chor als ja, im Prinzip das Kollektiv, was aber eins ist. Ist das auch so ein Teil von seinem Denken? Dieses, das geht ja auch wieder aufs Verbinden von Verschiedenen in einer Gruppe oder in einer Person dann letztlich.
Sicher hat sich dadurch auch so eine Art neuer Subjektivität abbilden lassen. Also dass das eben heute so ist, morgen so und immer wieder anders. Und es war auch interessant, dass Christine Groß, die ja auch seit Anfang an dabei war, schon bei Heidi Ho, und bis zum Schluss eben auch immer wieder bei ihm auf der Bühne war. Die hat ja bei Schläft die Chöre geleitet. Die war ja seine Chorleiterin oder wie man das nannte.
Einer Schläft, der Regisseur, auch schon verstorben.
Ja, auch früh verstorben. Ne? Ja. Und die hat diese Schläfsche Chorführung, hat sie da reingebracht, die ja auch sehr besonders war. Und nicht jetzt irgendwie, wir sprechen ja als Kollektiv und wir sind die graue Masse, die eine Minderheit in dieser Gesellschaft oder marginalisierte Leute abbildet, sondern es ging da wirklich um so eine Art von Gegenpol zu diesem Individuum, zu diesem Schauspielerindividuum, was da auf der Bühne steht und dann diesem kollektiven Körper. Und das passte mit Schläfer sehr gut.
Was ich mir gedacht habe, wir haben ja am Samstag ja Nichts ist okay gesehen, die letzte Inszenierung, du hattest schon gesagt, Susanne mit Fabian Hinrichs an der Volksbühne. Und einerseits habe ich gedacht, es ist auch ganz warm geworden, so sein Arbeiten mit der Zeit. Also am Anfang habe ich das eigentlich als ziemlich kalt empfunden. Das sagen ja viele und er hat sich mal dagegen gewehrt, weil er natürlich sozusagen in warmen Arbeitszusammenhängen steckte. Aber ich weiß noch, dieses Maschinengefeuer von Heidi Ho, wenn man da auf diesen, also ich meine mich so an Sitzquader zu erinnern, aber vielleicht waren das ganz andere Sitzgelegenheiten im Prater. Und wenn man da so beschossen wurde mit diesen Textstellen und kam gar nicht hinterher im Kopf. Also ich erinnere diese wahnsinnige Überforderung durch dieses Tempo und ich wusste gar nicht so genau, worum es geht. Und dann diese wunderschönen Frauen in ihren Glitzeranzügen, fast wie irgendwie im Kabarett oder Varieté. Also es hatte sowas ganz Befremdendes für mich auch oft. Und jetzt am Schluss hatte ich öfter den Eindruck, dass man auch sehr, sehr aufgehoben ist. Hatte das dann viel mit den SpielerInnen zu tun oder gab es da auch bei René irgendeine Form von Veränderung hin zum Publikum?
Also ich habe es anders gesehen. Also das war bei Heidi Ho im Podewil, da kamen, glaube ich, zwei Sachen zusammen. Das eine ist so seine Arbeitsrealität, Arbeiten und zu Hause. Wo gibt es da noch eine Trennung? Alles wird miteinander vermischt und eben tatsächlich auch die Mechanismen hinter Selbstverwirklichung so deutlich und klar zu machen. Das war für mich so ein Eye-Opener, wie da auch die ökonomische Strukturen der Gesellschaft damit reingepackt wurden und dadurch auch ja ganz vieles klar war, dass das eben auch seine Grenzen hat, diese Selbstverwirklichung und dass man, wenn man das erstmal versteht, in welchen Strukturen man sich da bewegt, natürlich auch dann anders seinen Alltag wieder organisieren kann. Nicht, dass man jetzt irgendwie ein besserer Mensch wird oder so, darum geht's ja nicht, aber dass man irgendwie so eine Klarheit hat über das, was man tut oder wie man das am besten tun könnte. Und dann gab es halt diesen, könnte man jetzt vielleicht so feministischen Ansatz nennen. Das war kein Zufall, dass bei Heidi Ho drei Frauen auf der Bühne standen, weil da ging es eben auch darum, Zuschreibung, was ist jetzt weiblich, was ist männlich, was ist dieser Hetero-Blick aufs Theater generell oder auch auf solche Frauengruppen oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Auf jeden Fall hat sich da was verbunden, für mich. Und ich fand es, für mich war es so, wie gesagt, befreiend auf eine Weise. Ich fand es wunderbar. Ich fand es irgendwie, diese Kraft, die da auch so explosionsartig auf der Bühne stattfand und irgendwie diese Sprachsalven, die da so in den Raum reingeschmettert wurden, das fand ich echt befreiend. Und für mich ist irgendwie, habe ich so die letzten Tage nochmal so drüber nachgedacht, für mich ist eigentlich so Fabian Hinrichs mit seiner Praxis und mit der Praxis gemeinsam mit René, der ist für mich so eine Art Fortsetzung von diesem Heidi-Ho-Zusammenhang, weil er ohne Netz und doppelten Boden sich da auf die Bühne begibt und sich da reinwirft und auch natürlich in diesem Probenprozess mit René ganz viele Dinge in sein Leben reinlässt und sie das auch teilen können und dadurch eben nicht diese Folie oder irgendeine Struktur nötig ist, um das irgendwie abzusichern.
Also mir geht es genauso wie dir, Anne. Ich habe das Gefühl, dass das halt eine ganz andere Form von Stücken ist, was er mit Fabian Hinrichs macht. Die sind wahnsinnig persönlich, die gehen ganz tief in so eine Verletzlichkeit rein. Das war ja schon im Friedrichstadtpalast so. Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt bei der Produktion. Das ist extrem verletzlich, während ja in anderen Stücken mit Martin Wuttke und Katrin Angerer oder Milan Peschel und so weiter, da gibt es meistens wie so ein Thema, über das dann geredet wird, die Arbeiter in Schwed oder in Western oder in Black Maria am Deutschen Theater geht es um Filme und das Filmgeschäft. Und bei Fabian Hinrichs habe ich auch mal das Gefühl, das ist sowas extrem Persönliches und fast schon Intimes, was nicht heißt, dass das jetzt Fabian Hinrichs persönlich ist, der da auf der Bühne ist. Aber da war für mich Kill Your Darlings, Streets of Philadelphia, was dann auch schon wieder eine Anlehnung an einen Popsong von Bruce Springsteen ist. Das war für mich so ein Abend, den ich mehrfach gesehen habe. Und alleine diese Fragen, also wir haben ein bisschen was im Vorspann gehört, alleine diese Fragen, uns fehlt da noch was, das reicht doch nicht. Und dann später dieses Verzweifelte, was machen wir? Wir hier, während so eine Turnerriege über die Matten immer wieder Saltos schlägt. Und das war für mich so eine eindringliche Frage, nicht nur über, was machen wir hier im Theater, wer sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin. Das war es für mich also so philosophisch mit so einfachen Sätzen, dass ich das bis heute gar nicht vergessen habe. Für mich war das wahnsinnig stark, während ich jetzt das Gefühl habe, bei den letzten Stücken geht es dir gut. Das war ja so ein Stück über die Pandemie und den beginnenden Ukraine-Krieg. Schon sehr deprimierend eigentlich oder deprimiert, verzweifelt. Und jetzt das eben das Letzte. Ich wage jetzt mal eine steile These. Ich habe mit meiner Freundin neulich darüber gesprochen. Das war ihre These. Ich fand die aber total einleuchtend. Ich weiß nicht, Elena, ob du Gundermann kennst, sicherlich diesen Baggerfahrer, den Singenden aus der DDR. Und der ist ja ganz jung gestorben, mit irgendwie Mitte 40, ganz plötzlich an einem Schlaganfall. Und er hat vorher Lieder gemacht. Wenn man das heute hört, denkt man, er wusste, dass er stirbt jung. Das ist jetzt wirklich eine reine Vermutung. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt bei René Polisch, als ich diese beiden letzten Stücke sah, mit bestimmten Sätzen, schon in Geht es dir gut, sowas wie, wo bist du, dann lass mich nicht alleine, oder jetzt am Samstag, ne? Diese genau. Eine Szene mit dem Chor.
Ja, da kamen 11 Personen auf die Bühne, sonst ist ja ein Solostück von Fabian Hinrichs, auch wenn der sozusagen ein Trio von WG-BewohnerInnen verkörpert und sozusagen immer zwischen diesen Rollen hin und her hoppelt. Aber dann kommen tatsächlich 11 Menschen auf die Bühne zu ihm und er fragt, wer sind diese Menschen, diesen Erzähler, und sagt dann, sie sind gekommen, um dich zu begraben, Erzähler. Und dann legt er sich auf den Boden und diese 11 legen sich auf ihn, und das ist wie die Steine auf einem Grab, aber es ist auch ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, die sich zum Torjubel aufeinander wirft. Also man hat so ein Kippbild, wie das ja bei René Polisch ganz, ganz häufig ist. Es ist eine sehr, sehr gemeinschaftliche Szene. Es ist eine sehr, sehr traurige Szene. Aber dieses Moment, wir sind gekommen, dich zu begraben, Erzähler, das klingt ja fast wie ein eigener Abschiedssatz. Und das ist in dieser ganzen Inszenierung so, dass sich Fragen von Suizid, von Gewalt, von Tod da durchziehen.
Bis hin zu dem Witz, sagt die eine Kerze zur anderen Kerze, was machst du heute Abend? Ich gehe aus. Also das sind alles so Sätze, wenn man die jetzt hört oder erlebt, wo man denkt, das ist doch kein Zufall. Also, und ich kann mich erinnern, das spiele ich euch jetzt mal kurz vor, als wir die Kritik hatten an dem Abend der Premiere zum letzten Stück, hat unsere Kritikerin Barbara Behrendt Folgendes gesagt am Ende der Rezension.
Also ich weiß gar nicht, was nach diesem Abgesang auf die Welt als nächstes kommen soll für Polisch da an der Volksbühne.
Ja, als das Gefühl hatte man halt auch, als hätte er geahnt, dass es nicht weitergeht. Aber das sind jetzt natürlich so Vermutungen. Und jetzt sind wir eigentlich schon viel weiter weg von dem, wo wir eigentlich noch bleiben wollten. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Anne?
Naja, ich meine, Das ist immer schwer zu sagen. Auf der anderen Seite, jetzt für uns, die wir jetzt hier alleine sitzen, ist es vielleicht ja auch dann irgendwie tröstlich, dass er das schon also auf eine Weise uns jetzt eben dann nicht alleine lässt in diesem Abend, sondern wir können das dann nochmal irgendwie auf eine, so irgendwie teilen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich finde es aber, wie gesagt, auch schwierig, aber da ist vielleicht auch irgendwas dran. So was Prophetisches, was ja auch generell die Arbeit begleitet hat. Also ich habe mir neulich nochmal Heidi Ho 2, also Heidi Ho arbeitet hier nicht mehr, angeguckt. Ich habe das als DVD zu Hause und dachte, ich würde das wahnsinnig gerne mal auf einer Bühne jetzt wieder sehen. Es ist so ein tolles Stück gewesen, aber das wird eben leider ja nicht möglich sein. Und diese Energie, die sich da vermittelt hat und auch diese ganzen Einfälle und witzigen Szenen, das war schon wirklich richtig tolle Bühnenarbeit. Und mir ist auch noch eine Sache eingefallen. Damals, als wir mit Fabian die erste Soloarbeit sozusagen gemacht haben.
Welche war das?
Ich schaue dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Das war eigentlich eher ein Zufall. Also das ist ja auch so die Sache, wie entstehen künstlerische Entscheidungen. Da ist ja nicht irgendwie was auf dem Reißbrett ausgedacht worden und das Konzept und so, sondern es ging schon eher darum zu gucken, okay, Fabian wollte jetzt gerne mal wieder was mit René machen und er auch mit ihm. Das hatte sich hingezogen, das war eigentlich schon lange fällig. Und dann haben wir so gedacht, okay, wir können denn jetzt noch mitmachen und wie machen wir das und so. Edith Klever hat, glaube ich, René dann auch mal getroffen oder Fabian und die zusammen oder ich weiß nicht mehr genau. Aber das kam dann irgendwie alles nicht zustande und dann haben wir gedacht, okay, dann kann er das doch alleine machen oder er hat es auch selber wahrscheinlich dann für sich so entschieden. Die ganze Volksbühnenverwaltung, das KBB war aus dem Häuschen, das geht doch nicht, ein Schauspieler auf der großen Bühne, um Gottes Willen, wer soll denn da kommen? Und so ist das dann auch entstanden, dass diese tolle Zusammenarbeit dann möglich war und sich so fortsetzen konnte.
Das ist ja auch einer der wenigen Regisseure, finde ich, der das geschafft hat, die riesige Bühne der Volksbühne mit einer Person so zu füllen. Und es funktioniert. Ich erinnere mich an Katrin Angerer in Service, No Service, unvergesslich. Diese kleine Person auf der Bühne und es fehlt nichts. Es ist alles da, weil die Worte so stark sind, weil natürlich auch die Schauspieler, mit denen er gearbeitet hat und Schauspielerinnen, weil die eine Qualität haben, die ich glaube, eben das funktioniert nicht mit allen. Man braucht diese Persönlichkeiten, so eine Sophie Reuss, die Sachen sagt, die wahnsinnig komplex sind, also so theorielastig, die das aber sagt, als würde sie ein Backrezept vortragen, also wo man sofort das mit ihr identifiziert. Und ich glaube, das ist auch so eine Kunst von ihm. Und ich glaube, das betrifft alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit ihm gearbeitet haben. Und da können wir vielleicht mal Katrin Wichmann hören, die am Deutschen Theater mit ihm gearbeitet hat, wie sie diese Zusammenarbeit beschrieben hat.
Persönlichkeit, die ganz eigene Persönlichkeit, der ganz eigene Ton von den Leuten hat ihn interessiert, die eigenen Geschichten. Er wollte nie DarstellerInnen haben, die sich verbiegen, die sich verkrümmen, um ihm oder anderen zu gefallen. Er hat gesagt, dass er nichts schlimmer findet, als wenn Schauspieler auf der Bühne zu Waisenkindern werden, die vom Publikum adoptiert werden wollen. Das fand ich einen wahnsinnig treffenden Satz zum Beispiel. Ihn hat immer es dann interessiert, wenn es persönlich war. Und das auch erstmal zu begreifen, auch als künstlerisch arbeitender Mensch, seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Ton auch zu finden, dafür hatte man bei ihm einfach die Chance und die Möglichkeit und die konnte man eben nutzen.
Und wir können vielleicht ihn gleich im Anschluss selber hören, nämlich wie er dieses Sprechen auf der Bühne gesehen hat.
Man hat immer gesagt über uns, bei uns wird schnell gesprochen. Man hat die Schauspieler denunziert als schnelle Sprechmaschinen, was sie keinesfalls sind. Es wird nicht schnell gesprochen. Was schnell ist an den Abenden ist, dass zwischen den Texten der Darsteller keine Pausen sind. Also es gibt extrem schnelle Anschlüsse, die sowas wie einen Konversationston ausschalten. Und es geht nicht darum, jetzt am Tisch zu sitzen und eine Diskussion zu simulieren. Und diese Anschlüsse von einem Schauspieler zum anderen, das macht es schnell. Es geht nicht darum, jetzt einfach nur Phrasen in die Welt zu setzen, sondern es geht darum, sich mit dem Text zu orientieren, den zu benutzen, um etwas scharf zu stellen, was die Normalität normalerweise verschleiert, was man normalerweise nicht sieht. Da kommt man nicht ran, weil man einfach nur schnell plappert. Also wir haben versucht, eine Methode zu finden, eben keine Form, sondern eine Methode, wo der Regisseur nicht dirigieren muss und jetzt den Schauspielern sagt, wo sie eine Pause zu machen haben oder wie sie das überhaupt sagen. Also das sage ich auch nie einem Schauspieler, wie er einen Text zu sagen hat. Und es geht darum, kann er ihn benutzen oder nicht. Wenn er ihn nicht benutzen kann, wird nicht der Schauspieler rausgeworfen, sondern der Text. Wir wollen so keine Nachdenklichkeit produzieren.
War er so ein Teamplayer, René Polisch?
Na, für ihn war das sozusagen die Grundlage der Arbeit, dass man da sich zusammen auf etwas verständigen kann, was die eigenen alltäglichen Verrichtungen und das, wie man lebt, auch auf die Bühne tatsächlich bringen kann und darüber was erzählt. Also auf den Proben hieß es dann immer, dass es darum geht, inhaltlich zu sein. Also sonst kann man den Text auch nicht hören. Also er hat es sofort gemerkt, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin da nicht Ball war und diese Inhaltlichkeit oder überhaupt die Motivation, warum geht jemand auf die Bühne, was soll er da machen, wenn er dann nicht irgendwie weiß, ich möchte jetzt diesen Inhalt, ich möchte diesen Text da rüberbringen und habe auch selber was damit zu tun. Also das war schon Voraussetzung, um irgendwie zusammenzuarbeiten. Anders hat es nicht funktioniert.
Ich fand ja in diesem Ausschnitt jetzt gerade auch interessant, dass er diese Methode beschreibt, Dinge, die man so kennt, ne? Du sagtest vorhin aus Hollywood-Filmen oder von alten Stücken, Klassikern, die nochmal neu auseinanderzunehmen und wieder anders zusammenzusetzen. Also hier hat er gesagt, ne, wenn man im Radio sagen würde, ich schneide ein Gespräch und ich mache irgendwie die Anschlüsse kurz und schneide richtig viel raus, sodass es ein bisschen befremdlich klingt. Und in einem ganz tollen Gespräch mit meinem Kollegen Christian Rako erzählt René Polisch, wie sie sozusagen Inhalt und Emotion getrennt haben. Also dass man sozusagen erst wusch den Theorieinhalt oder das, was man eben sagen will, rausballert und dann in einem nächsten, wie in so einer Comic-Sprechblase fast sozusagen ein Ah, in dem deine Emotion steckt. Also so eine Form von Dissoziation auch von Emotion und Inhalt, die ja irgendwie, wenn man jetzt sagt, so eine Salonkomödie, die psychologisiert, wo das ja immer zusammensteckt und bedeutungsvolle Pausen dann irgendwie die Liebe transportieren oder was auch immer, den Hass. Also so dieses Auseinandernehmen von Sprache und das Entfloskeln finde ich ja auch nochmal so einen großen Moment, wobei er dann andererseits auch wieder Floskeln verwendet. Also es stecken ja viele Banalitäten da drin, die aber durchschaubar werden, weil man sie so sachlich rübergebrettert kriegt und sich dann selbst nochmal überlegen kann, huch, würde ich das denn so sagen oder stimmt das eigentlich gar nicht mehr? Also es gibt ja, um nochmal so auf diese Spielweise zu kommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte immer so einen Eindruck, seine festen Spielerinnen können sich selbst von außen gucken, während sie drinstecken. Also die spielen auf ganz vielen Ebenen, die sehen sich dabei zu, die kommunizieren mit dem Publikum ganz locker, die sind voll dran an diesem wirklich komplexen Inhalt, wie du ja sagtest, Susanne. Also das merkt, bei neuen Spielern hatte manchmal den Eindruck, die müssen sich da erst so einfinden, weil das so schwierig ist, wenn man so viel sein muss und nicht so eine Schauspielschulenroutine runterspielen kann.
Also das hätte sowieso nicht gepasst, diese Routine, das führt zu Alltagsrepräsentation. Das ist ja dann wieder das Problem, dass man dann irgendwas erzählt und hat aber selber damit nichts zu tun und ist nicht Teil der Fragestellung. Und das war immer wieder so ein wesentlicher Punkt, auch bei den Proben, zu gucken, wie kommen wir da zusammen, was haben wir für eine Frage, die wir gemeinsam bearbeiten und wie können wir damit auch besser unsere eigenen Realitäten bearbeiten und auch dann im besten Fall das Publikum auch noch. Und dann haben wir eben dieses gemeinschaftliche Ereignis. Und es gab am Anfang ja auch diese sogenannten Clips, also bei Heidi Ho zum Beispiel. Da gab es also den Text und dann gab es diese Schreie, aber es gab eben auch so Clips, wo dann Musik eingespielt wurde und irgendwelche recht absurden oder witzigen Aktionen auf der Bühne vollführt wurden, um auch dem Publikum die Möglichkeit, mal kurz durchzuatmen zu geben und mal wieder den Geist kurz durchzulüften. Und dann ging es weiter mit den Kaskaden. Und es hat einfach auch Spaß gemacht, dann das so mitzuverfolgen. Und auch die Musik war natürlich, bei Heidi Ho war es dann irgendwie Ready Mates und was war's? Beach Boys. Genau. Und das hat einfach gute Laune gemacht und war irgendwie so ein Öffnung des Raumes, also für alle, die da drin waren, die da plötzlich so als verschworene Gemeinschaft sich da so zusammenfanden und irgendwie eine gute Zeit miteinander hatten.
Und wie, Anne, ging das dann mit euch weiter? Also ich kenne die Geschichte, dass irgendwann Frank Castorf, der Intendant der Volksbühne, gesagt hat, so René, du holst jetzt hier uns die ganzen Stars in den Prater, Sophie Reuss, Martin Wuttke und so weiter, die müssen jetzt mal wieder zu uns kommen. Also musst du irgendwie auch zu uns ins große Haus. Was passierte dann?
Naja, es war eben so, dass es tatsächlich mal so eine Zeit gab, wo es ja der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz nicht so toll ging und wo es irgendwie so ein bisschen, ja, das Publikum war nicht mehr so aktiv wie am Anfang und so weiter und so weiter.
2005, 2007, sowas in dem Dreh?
Naja, so 2006, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten wir eben auch Wuttke dann vor 100 Leuten und Birgit Minichmayr war dabei und Sophie natürlich auch und so weiter. Da gab es dann irgendwie die Bitte, nenne ich das jetzt mal an René.
Diplomatisch.
Kommt doch rüber, wir schließen uns hier zusammen und wir konzentrieren das mal jetzt hier auf dieses Haus. Und dann hat René eben auch die Kompetenz der Schauspielerin des so berühmten Volksbühnenensembles dann wieder nutzen können, um auf der großen Bühne da so einen Abend wie La Fermatin rauszubringen. Das war auch kein einfacher Prozess. Das muss auch irgendwie, musste sich erstmal so zurechtruckeln, so insgesamt, weil er eben auch, wie er ja selber gerade gesagt hat, auch den Schauspielern, die gesagt haben, du musst jetzt so sagen, geh mal dahin, mach mal dies. Er ja auch selber mal gesagt hat, dass seine Arbeit ist Zusammenarbeit zwischen einem Autor mit den Spielerinnen, so, und der Regisseur wird irgendwie ausgespart auf eine Weise.
Er hat seine Stücke ja immer selbst inszeniert, also die durften nicht nachgespielt werden und er hat auch keine Fremdtexte inszeniert, also kein Hamlet oder irgendwas, wie das ja andere Regisseure oft tun, sondern das waren immer seine eigenen Texte, die ja auch, glaube ich, im Ping-Pong mit den SpielerInnen live während der Proben entstanden sind.
Würdest du sagen, dass, also René Potisch hat ja auch in Zürich, in Stuttgart, in Frankfurt, in Hamburg inszeniert. Würdest du trotzdem sagen, dass René Potisch und die Volksbühne, dass sich das bedingt hat und sein Erfolg auch mit der Volksbühne ganz wichtig verbunden ist?
Auf eine Weise schon. Also denke schon, dass das da natürlich auch viele künstlerische Partnerschaften gab, wenn man das so nennen will, mit Bert Neumann, mit Fabian Hinrichs, mit Sophie Reuss, Martin Wuttke, Christine Groß, also mit so vielen verschiedenen AkteurInnen, auch Janina Audig hat am Anfang die Kostüme da mitgemacht, Nina von Mecho, alle möglichen AkteurInnen, die dabei waren. Und dennoch fand ich, dass auch die anderen, also kann ich es jetzt nur so von außen sehen, aber dass die anderen Erfahrungen, zum Beispiel in Stuttgart war ja zweimal Harald Schmidt dann bei ihm mit auf der Bühne. Dass das
der wegen ihm auch wieder Theater gespielt hat, habe genau. Ich jetzt erfahren.
Also dass das für ihn auch spannend war, mal mit Harald Schmidt so eine Arbeit zu machen und da auch Wissen zu teilen und auch immer wieder woanders auch auf Schauspielerinnen zu treffen, mit denen es gut war, diese Erfahrung zu machen.
2017 endete ja die Intendanz von Frank Castorf, der als Intendant sozusagen zusammengehalten hat, was da so an verschiedenen Stimmen und Handschriften an der Volksbühne war. Und man hat ja den Eindruck, damit geht der Raum für so eine ganz spezifische Welterfahrung verloren. Und René Potisch muss sich ja kurz darauf dann auch beworben haben. Also 2019 war klar, dass er mit den nicht weiter genannten SpielerInnen oder dem Leitungsteam die Volksbühne übernimmt. Und es hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da jemand diesen Raum dann auch sichern möchte für dieses Kollektiv, das da arbeitet und dass er sich dafür aber auch eine Rolle begeben hat, die ihm eigentlich nicht lag, die er auch nicht haben wollte. Also wir hatten ja dieses Gespräch mit ihm 2021 und da war so ein großes...
Theaterpodcast Nummer 40 kann man nochmal genau, in Gänze nachhören.
Genau, und da war so ein großes Befremden dieser Rolle gegenüber und auch den Repräsentationszwängen oder dieser Verantwortlichkeit, sich dann erklären zu müssen, das hat er ganz, ganz hart abgewehrt und gesagt, nee, ich weiß gar nicht, was ein Intendant ist und da müssen Sie doch jetzt nicht so nachfragen. Also so ein ganz großes Fremdeln mit dieser Rolle. Du hattest, hat ein Kollege mir erzählt, schon 2011 zu ihm mal bei einer Jury gesagt, als die Frage aufkam, wer soll das denn nach Frank Castorf übernehmen? Na, René. Wie kam das denn? Also ihr habt ja nun am Prater zusammengearbeitet, der war ja künstlerischer Leiter und das war eine kleine Spielstätte, Volksbühne, ein Riesenkasten, aber wie ist das für dich mit dieser Rolle? Ne? Also war das immer jemand, wie mein Kollege Christian Racco sagt, für die kleinen Zusammenhänge, also familiär, jeder kann sich mit jedem noch austauschen und das war einfach zu groß oder war das dann so diese Verantwortlichkeit gegenüber seinen SpielerInnen und dem Kollektiv zu sagen, wir brauchen aber diesen Ort, wenn es die Volksbühne nicht mehr gibt für uns, sind wir weg.
Naja, ist natürlich immer schwierig, also diese ganzen komplexen Fragen in eine Fragestellung dann reinzubringen und oder eine Lösung dafür zu finden. Ich fand es immer super am Prater, dass da niemand war, der irgendwie so als Controlletti Leiter oder künstlerischer Leiter oder Intendant oder wie man das dann immer nennen will, alles irgendwie überblicken musste. René war nicht bei jeder Premiere dabei, es war aber auch nicht so schlimm. Also weil der hatte dann auch mal andere Sachen zu tun und dann konnte man sich da einfach gut austauschen und es war okay, also es war überhaupt kein Problem. Das ist natürlich die Frage, ob man sowas auf so einen großen Tanker übertragen kann und wie man das dann macht. Und ich kann mir nur vorstellen, ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber dass sie natürlich da alle gemeinsam auf der Suche danach waren, irgendwie eine Form zu finden und dass das eben leider nicht so einfach ist. Ich könnte mir auch denken, dass es eben das, den Betrieb oder das Theater, was so eine Arbeit von René Polisch braucht, das ist noch nicht erfunden worden. Und das wäre vielleicht auch nicht wirklich nur ein Theater, sondern vielleicht wäre es auch so ein interdisziplinäres Kunstzentrum, wo dann auch Bands sind und bildende Künstler. Und er hat ja auch viel mit ehemaligen Kommilitonen aus Gießen, also Renate Lorenz, Jochen Becker zum Beispiel, die kamen ja dann eher vom Theater weg in die bildende Kunst, Filme machen statt Theorien. Auf jeden Fall gab es dann so andere Entwicklungslinien und nicht mehr hier, ich bin jetzt Regisseur, ich mache Theater oder so, sondern eher dieser interdisziplinäre Blick, auch was so Material, was man generiert, angeht und so weiter. Also deswegen, ja.
Also es hätte eher so einen lebendigen, offenen Denkraum gebraucht und nicht diese ja doch ziemlich starren Strukturen von jetzt im Theater.
Na, ich glaube sogar, dass man halt einfach, wenn man so ein großes Haus leitet, auch eine gewisse Form von Machtimpuls haben muss. Und ich denke, nach allem, was man gehört hat, wie freundlich René Polisch war und dass das ihm zuwider war, kritische Situationen dann mit Macht Aussagen zu lösen und dass es vielleicht dann schwierig ist, so ein großes Haus mit so vielen Interessen und so vielen unterschiedlichen Menschen, da braucht es wahrscheinlich auch ab und zu mal irgendein Machtwort, ohne dass man jetzt da als Diktator auftritt und vielleicht ist das einfach nicht so das gewesen. Also ich habe dieses Interview mit Christian Racco, was nach Kritik geführt hat, auch nochmal gehört und am Ende sagt er dann auch, ich bin nicht der Intendant. Ich bin da hingekommen und ich arbeite da. Und ich glaube, so hat er sich verstanden. Er blieb halt der Künstler. Ja, und das ist halt das, wo er vielleicht am besten war.
Was war denn genau, das finde ich nochmal eine schöne Überleitung, wo war er denn am besten? Also in welchen Situationen hat er sich auch am wohlsten gefühlt und hat vielleicht auch die meisten Bindungskräfte entfaltet, dass man sagt, oh, die Leute wollten unbedingt mit ihm arbeiten und es war so eine, du hast es beschrieben, diese Atmosphäre, jeder konnte sich einbringen, aber es gab niemanden, der gesagt hatte, was gemacht werden muss. Also was waren denn so Momente, wo er wirklich den Eindruck hattest, da kommt alles zusammen und da ist er jetzt ganz er selbst?
Ich würde schon sagen, die Proben. Mhm. Also dass man da einfach miteinander an was arbeitet und eben guckt, wie man da einen Schritt weiterkommt in seinem eigenen Blickwinkel auf das, was man da so lebt und womit man sich beschäftigt. Das war ja auch eine Form von Gemeinschaft, die sich dann nochmal wieder übertragen hat auf die Bühne und in den Zuschauerraum. Und das war, glaube ich, seine wesentliche Daseinsform, aber vor allem also daneben auch das Schreiben. Er hat mal im Interview gesagt, er hat 40 Jahre jeden Tag geschrieben. Also das ist dann eben auch so eine Art von Existenzform auf eine, oder Methode, was er gerade meinte, sich dann auch wieder zu orientieren und zurechtzufinden in dem, was einem so passiert.
Da bleibt uns jetzt zum Schluss eigentlich nur die Frage, was kann jetzt kommen, wie kann es jetzt weitergehen? Und diese Frage wurde auch schon dem Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen gestellt. Und bevor wir uns jetzt Gedanken machen, was kommen kann, hören wir mal, was er dazu sagte.
Ja, da haben die Theater jetzt halt was durchgemacht, was die bildende Kunst schon länger kennt, dass nach dem Tode von KünstlerInnen, die sozusagen eine bestimmte Präsenz haben und deren Arbeit noch immer in Verbindung damit stehen, dass man sie persönlich kennen kann, dass man sie auf Eröffnungen sieht, dass sie bestimmten Aktivitäten und Aktivismen zugeordnet sind, dass das natürlich sozusagen die alte Idee von Zusammenhängen, KünstlerInnen, Personen, ablösbaren Werk gefährdet. Aber wir haben auch gesehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass diese Leute vergessen werden. Im Gegenteil. Ich meine, Christoph Schlingensief, Martin Kippenberger, das sind alles Figuren, für die es weiter ein Interesse gibt, obwohl sie sozusagen Produkte hergestellt haben zu Lebzeiten, die eng mit ihrer lebendigen Präsenz verbunden waren. Und bei René Polisch ist es auch noch ein bisschen anders. Es gibt ja Texte, es gibt spezifische Aufzeichnungen. Es ist fast eher so ein bisschen so wie bei dem Nachlass eines Filmemachers oder einer Person, die sozusagen, die zwar ihre Stücke oder ihre Produkte jetzt nicht für jede Art von Wiederaufführung zur Verfügung stellt, aber doch einen Zugriff ermöglicht. Was natürlich nichts daran ändert, dass der Verlust von René Polisch und nicht nur für die Realisierung seiner Werke, sondern eben für eine bestimmte Idee von Theater überhaupt irgendwie nicht zu verschmerzen ist. Ich wüsste auch nicht, wer jetzt genau da weitermachen sollte, also wo genau dieser Weg, den er da begonnen hat und im Grunde dieses ganz neue Genre, das er erfunden hat, wer darin jetzt weiterarbeiten soll.
Hättest du eine Idee, Enne?
Oder einen Wunsch?
Ich glaube, es ist schwierig. Er selber hat mal gesagt, wenn du einen künstlerischen Beruf wirklich zu deinem machen willst, dann musst du deine eigene Praxis entwickeln, sonst bist du nur ein Abziehbild, sonst ist es nur Kitsch. Also das ist halt seine Erfahrung gewesen, dass er mit diesen Spielerinnen zusammen da etwas entwickelt hat, was auch ein Prozess war und wo man nicht irgendwie sagt, das habe ich mir jetzt ausgedacht und das machen wir jetzt, sondern das hat sich eben ereignet. So. Insofern glaube ich, dass es schwierig ist. Auf keinen Fall kann man diese Stücke irgendwie nachspielen. Das geht nicht aus meiner Sicht. Vielleicht gibt es ja Spielerinnen, die mit ihm zusammen gearbeitet haben, die aus dieser Praxis heraus irgendwie was Neues machen wollen. Ich denke nur, wir hatten auch im Hau mit Fabian Hinrichs ja zwei Abende, die waren eben sehr anders als die mit René zusammen. Und da würde ich schon denken, dass das nicht so einfach fortzusetzen ist, leider.
Ich war neulich in Schwerin bei der Premiere von Chico Zitrone im Tal der Hoffnung, eine Arbeit von Milan Peschel. Und Milan Peschel hat unlängst im Interview gesagt, das ist ja ein Schauspieler, der viel mit René Polisch gearbeitet hat. Auf die Frage, was er von René Polisch gelernt hat, sagte er, ich habe jetzt gelernt, dass ich keine Stücke und keine Romane mehr adaptiere. Ich bastle jetzt eigene Texte zusammen und das hat er da gemacht und ich fand das interessant. Da geht es um ja, Western, eigentlich ein Ostern, aber es geht auch viel um Western-Filme. Also das hat mich doch vieles sehr an René Polisch erinnert, zumal auch bei René Polisch es mal einen Titel gab, das hieß Tal der fliegenden Messer und jetzt hatten wir das im Tal der Hoffnung. Also da hatte ich das für einen Moment das Gefühl, aha, vielleicht will Milan ja irgendwie in die Fußstapfen von René Polisch treten. Das wird dann natürlich am Ende trotzdem was anderes sein. Aber vielleicht ist das so eine Idee, die da fortgesetzt wird. Hast du eine Idee? Also Elsa Montag hat übrigens gesagt, das, was da losgetreten wurde, das kann jetzt nicht mehr aufhören. Also der ist ganz überzeugt, dass es da irgendwie weitergeht.
Naja, das würde ich auch unterschreiben. Das ist natürlich klar, dass man jetzt also dahinter nicht zurückbleiben kann, was dieses Verhältnis zum Theater angeht, ja. Und da gibt es ja eben auch Gruppen wie Shishipop oder Gobsquad, die haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, die tatsächlich ja auch da mit René auch sehr verbunden waren, auch in ihrer Praxis. Und René hat sich aber eben mit Schauspielerinnen diesen Raum geschaffen. Und bei den anderen, das ist es eher, wie wir ja alle wissen, Performance, wenn man das jetzt mal so bezeichnet. Aber es hat alles was mit diesem sogenannten posttraumatischen Theater zu tun. Dann ist man wieder bei Hans Dies Lehmann und dass da alle Kunstgebiete nebeneinander stehen. Und dass es eigentlich schon immer darum geht, dass man was mitzuteilen hat und dass man sich überlegt, wofür brauchen wir denn das Theater überhaupt noch oder womit betreten wir die Bühne? Und ist es jetzt eben nicht ein Dienstleisterjob, Schauspielerin zu sein, sondern da teilt man Inhalt miteinander. Und das würde ich jetzt dann auch unterschreiben, so verstehe ich da Ersan Montag.
Und ich meine, René Polisch und auch die ganzen anderen Volksbühnenregisseure haben ja sowieso unzählige Generationen von TheatermacherInnen schon beeinflusst. Oder wenn man sich jetzt so in unserer Kritikerzunft umschaut oder umhört, ist ja eigentlich die Volksbühne schon so der Referenzpunkt, an dem sich viele geschult haben, also auch in ihren Sehgewohnheiten. Ich habe hier neulich in Berlin Gastspiel gesehen vom Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch. Und Pina Bausch ist ja auch 2009 sehr, sehr plötzlich verstorben, diese legendäre Choreografin. Und da ist es so, dass das Ensemble zusammengeblieben ist. Also dass dieser Gedanke, wir arbeiten zusammen und es ist ja auch so ein sehr stark biografisches Arbeiten, wo alle als Co-AutorInnen beteiligt waren. Also wo die gesagt haben, wir setzen das fort, wir lassen das jetzt noch nicht gehen sozusagen. Wo die Stücke aber auch tatsächlich als Werke jetzt re-inszeniert werden, aktualisiert. Das weiß ich auch nicht, ob man sich das bei René Polisch vorstellen kann, weil das ja so eine radikale Flüchtigkeit ist. Und wie du auch ganz oft gesagt hast, eine jetzt schon so auf Erfahrungen basiert, auf gelebten, geteilten Proben zum Beispiel. Aber an der Volksbühne wird ja jetzt das, was im Repertoire ist, weitergespielt. Das hatte mir die Pressesprecherin gesagt. Das heißt, Fabian Hinrichs ist auf jeden Fall noch zu sehen. Dann geht es dir gut und ja, nichts ist okay. Und das sind natürlich jetzt erstmal so Punkte, wo man sich versammeln kann. Also bei uns am Samstag, das war ja auch schon so eine Form von Trauerbewältigung, ne? Und wenn man dann das Stück eben so liest, ja, natürlich.
Alle tolle Stücke sind ausverkauft. Nur das ist, mich erinnert es ein bisschen an das Ende der Ära Castorf, nur dass es damals revolutionär und fröhlich war auf eine Weise und trotzig und jetzt halt einfach vor allem traurig ist, wenn das Haus so voll ist. Ja.
Und für das Haus ist mega schwierig, oder? Ja. Weil, wie geht's da weiter? Wer wird Interim? Wem gibt man das dann?
Habt ihr Ideen?
Also ich würde mir erstmal wünschen, dass so möglichst lange diese Stücke da noch gespielt werden. Ja. Und alles andere wird sich finden, hoffe ich.
Ja.
Ja, oder auch, dass die Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, noch mal eine Form finden, zusammenzukommen. Also ich weiß nicht, ob René Polisch immer so der Angelpunkt war, um den sich alles drehte. Also es klingt ja oft so, ne? Es sei die Zentralfigur gewesen, aber vielleicht geht das auch mit anderen Querverbindungen. Oder wie habt ihr...
Er war ein wahnsinnig schneller Denker, er war super klug und auch aber super witzig und einfach ein angenehmer Zeitgenosse und eben auch sehr großzügig. Und das zieht natürlich die Menschen an, fasziniert auch auf eine Weise. Und manchmal, als er Geburtstag hatte, dann vor Jahren, dann hat er auch mal zu Hause gekocht und hat dann so den einen oder anderen so eingeladen, die gerade mit ihm geprobt haben zum Beispiel. Also war auch irgendwo aufmerksam und freundlich und zugewandt. Und was das jetzt für die Zukunft bedeutet, das wird sich, glaube ich, zeigen. Und das kann man auch, denke ich, nicht voraussehen, wie sich das jetzt entwickeln wird, sondern da muss man jetzt mal gucken, weil die Volksbühne bildet ja auch irgendwo immer die Zeiten ab, die diese Stadt gerade durchmacht. Das ist ganz merkwürdig, finde ich. Das hat so eine Symbolkraft, dieses Haus. Und
wo steht sie gerade? Also was ist die Zeit, die du in der Volksbühne abliest?
Im Moment ist es eben leider gerade ziemlich dunkel durch diesen plötzlichen Tod, was sich da drumherum bewegt. Aber das muss ja nicht heißen, dass das so bleiben muss.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es muss nicht so bleiben, auch wenn es jetzt erstmal so ist.
Wie es bleibt, ist es nicht, hat Heiner Müller mal gesagt.
Genau. Anneken Jonis, stellvertretende künstlerische Leiterin des Hebbel am Ufer und langjährige Weggefährtin von René Polisch. Ganz herzlichen Dank, dass wir gemeinsam hier zusammen an René Polisch erinnern durften, konnten, dass du die Zeit genommen hast, bei uns zu sein. Es war sehr, sehr schön, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, war schön, nochmal über die Arbeit von René Polisch zu sprechen. Danke dir.
Ja, ich danke euch auch. Danke.
Wir haben diese Folge des Theaterpodcasts zwischengeschoben. In der nächsten Folge reisen wir nach Jena, besuchen das Theaterhaus Jena und sprechen dort mit dem Leitungsteam, das sich dann auch verabschiedet nach mehrjähriger Intendanz. Übrigens Wunderbaum, die auch geprägt sind sehr durch René Polisch, der ja auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international gewirkt hat, eben zum Beispiel in den Niederlanden. Das heißt, unser nächster Theaterpodcast kommt aus Jena und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wenn ihr Lob, Kritik, Ideen für uns habt, dann gibt es diese E-Mail-Adresse theaterpodcast@deutschlandradio.de. Schreibt uns gerne, liked uns überall, wo ihr uns findet, empfehlt uns weiter. Und auch auf Instagram gibt es uns, da könnt ihr uns natürlich auch Vorschläge, Ideen, Anmerkungen schicken.
Und auf Nachtkritik gibt es ganz viele Infos und auch Nachrufe auf René Polisch, unter anderem dieses Gespräch, von dem wir jetzt schon öfter gesprochen haben. Das kann man nur empfehlen, das Videogespräch, da ist René Polisch sehr gut drauf und man erfährt wirklich viel über die Arbeitsweise. Bis dann. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.